Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Martin Hartwig. Guten Abend.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Die Ereignisse vom 9. November 1989 gehören zur Weltgeschichte und müssen deshalb in den Geschichtsbüchern und Chroniken aller Länder einen gebührenden Platz einnehmen. Wir gehen davon aus, dass andere so ähnlich auf die Geschichte blicken wie wir und das Geschehen irgendwo zwischen Tschernobyl und 9/11 einordnen. Dass das nicht so ist, ahnen Sie bei dieser Hinführung sicher auch schon. Wir haben unsere Auslandskorrespondenten gebeten, mal in die Geschichtsbücher und Sendungen ihrer Gastländer zu schauen und mit Geschichtslehrern darüber zu reden, wie man die Berliner Ereignisse dort sieht. Und siehe da, vom Umdeuten bis hin zum Ignorieren ist alles dabei. Aus Moskau, Florian Kellermann.
Ein Film des staatlichen russischen Fernsehens über den Fall der Berliner Mauer. Er ist 2 Jahre alt, derzeit das aktuellste Dokument, das die offizielle russische Darstellung der damaligen Ereignisse enthält. Eine der ersten Szenen, der Star-Journalist Andrei Kondraschow spaziert die Friedrichstraße entlang. Sein Gesprächspartner ist Egon Krenz, der letzte Generalsekretär der SED, der Staatspartei der DDR. Auf Russisch erklärt Krenz den Zuschauern: Sie müssen erst noch beweisen, dass der Kapitalismus besser ist als der Sozialismus. Sie, damit meine ich die Regierung des westlichen Deutschlands. Der Film ist, genau betrachtet, nur dem Titel nach dem Fall der Berliner Mauer gewidmet. Tatsächlich ziehen sich 2 Interpretationen durch die 1,5 Stunden lange Erzählung. Die eine, die DDR war eigentlich das bessere Deutschland. Der Kommentator erklärt aus dem Off: In der DDR gab es keine Arbeitslosen, keine Obdachlosen, es gab keine organisierte Kriminalität. Und die Kriminalitätsrate betrug nur 1/4 des Werts in der Bundesrepublik. Daran erinnern sich diejenigen am häufigsten, die sich nach der Vergangenheit sehnen. Das Bildungs- und Forschungssystem in der DDR war ein Musterbeispiel für viele Staaten weltweit. Und junge Familien konnten sich auf die Unterstützung des Staats verlassen. Junge Ehepaare erhielten zum Beispiel einen Kredit von 5.000 Mark. Der andere rote Faden, der sich durch den Film zieht: Die damalige Führung der Sowjetunion habe die Interessen des Landes verraten, weil sie sich nicht gegen den Fall der Mauer und die Öffnung der Grenzen gestellt habe und letztendlich der deutschen Wiedervereinigung zustimmte. Die Hauptschuld trage Michail Gorbatschow, so die These des Films. Dieser habe zudem von der Bundesrepublik viel zu wenig Kompensation für den Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland gefordert. Eine atomare Supermacht hat ihre geopolitischen Interessen gegen Butter- und Rindfleischkonserven getauscht. Schließlich war die Gruppe der sowjetischen Armee in Deutschland, die westliche Armeegruppe, ein Schlüsselelement für die Sicherheit der Sowjetunion und für das weltweite Kräftegleichgewicht. Dass das heutige Russland den Fall der Berliner Mauer so betrachtet, wundert kritische Historikerinnen und Historiker nicht. So Tamara Edelmann, die einen populären Geschichtspodcast hat und bis zum vergangenen Jahr an einer Schule unterrichtete. Diese ganze Epoche, die Perestroika in den 1980er Jahren, der Beginn der 1990er Jahre, wird entweder verschwiegen oder sie wird in dunklen Farben gemalt. Schließlich haben die Sowjetunion und später Russland damals einen engen Kontakt mit dem Westen aufgenommen. Wir haben uns der Welt geöffnet und das war für uns Sowjetbürger damals wichtig. Ganz anders für die heutige Kremlführung und Präsident Wladimir Putin, so Tamara Edelmann. Er wolle das Land wieder vom Westen isolieren. Deshalb komme der Fall der Berliner Mauer in russischen Schulbüchern gar nicht vor. Schließlich müssten die Lehrer ja erklären, warum sich die Menschen in Ost- und Westdeutschland damals so gefreut hätten. Der Film des russischen Starjournalisten Andrei Kondraschow endet mit den Worten: Die Weltordnung sei Jahrzehnte nach dem Fall der Berliner Mauer viel brüchiger geworden. Der Westen sei es, der heute Barrieren errichte und Menschen spalte.
In Anlehnung an Harald Junkes Wort »Zu Hause bin ich weltberühmt« geht man als Berliner davon aus, dass der Mauerfall, dieser Glücksfall der Geschichte, überall auf der Welt als solcher wahrgenommen wird. In Kuba tut man das allerdings nicht. Burkhard Birke.
La caída del muro en Berlín y por extensión del campo socialista no se reflejó en los libros de historia.
Der Zusammenbruch der Mauer in Berlin und des sozialistischen Systems findet in kubanischen Geschichtsbüchern nicht statt, sagt der mittlerweile im Exil lebende Schriftsteller Amir Baye. Damit knüpft der Lehrplan an eine mittlerweile 32-jährige Tradition an, denn für Kuba markiert das Datum den Beginn einer schwierigen Zeit. In der kubanischen Presse wurde nicht über den Fall der Mauer berichtet. Es gab ganz kurze Meldungen, in denen Gorbatschow beschuldigt wurde, durch seine Fehler die Niederlage des Sozialismus herbeigeführt zu haben und die Schwäche der DDR-Führung kritisiert wurde. Osvaldo lebt noch immer in Havanna. Zur Zeit des Mauerfalls studierte er Jura. An der Uni mussten wir das Fach wissenschaftlicher Kommunismus belegen. Als die Mauer fiel und der Ostblock zusammenbrach, haben sie kurzerhand dieses Fach gestrichen, da sich die Welt veränderte. Aufmüpfige Dozenten und Intellektuelle wurden kaltgestellt, erinnert sich Amir Valle.
In las universidades cubanas, algunos profesores.
Einige Dozenten haben aus eigenem Antrieb das Thema in ihren Vorlesungen aufgegriffen. Das wurde ihnen dann untersagt. Und erst ab dem Jahr 2000 wurde wieder darüber gesprochen. Dann waren nämlich die allerschlimmsten Folgen des Zusammenbruchs des Sozialismus auf Kuba überstanden. Dem Mauerfall folgte auf Kuba el periodo especial, eine Zeit extremer Lebensmittelknappheit und ständiger Stromausfälle, erinnert sich Osvaldo. Denn nicht zuletzt wegen des US-Embargos gegen Kuba hatten die Staaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, das sozialistische Kuba unter Fidel Castro massiv unterstützt. Der Ostblock brach zusammen und mit ihm die Hilfe für das Bruderland Kuba. Russland und viele andere kommunistische Länder, die Kuba unterhalten hatten, haben einfach den Hahn zugedreht und uns nicht mehr versorgt. Die hatten andere Probleme, sagt Osvaldo. Überrascht wurden damals natürlich auch die DDR-Vertreter auf Kuba. Uwe Bello arbeitete 1989 als zweiter Sekretär an der DDR-Botschaft in Havanna. Die Entsendung kubanischer Austauscharbeitskräfte wurde postwendend eingestellt, erzählt er rückblickend und:
Die kubanischen Kollegen haben uns DDR-Vertretern dann ziemlich offen gesagt, ja, bei euch ist ja der Sozialismus sozusagen auf den sowjetischen Panzern eingerollt in die Länder, während in Kuba war die Revolution vom Volk getragen und die Entscheidung für den Sozialismus vom Volk mitgetragen. Insofern haben sie da stolz sich als die wirklichen Revolutionäre gesehen.
Allein der Glaube an die Revolution und das Charisma Fidel Castros konnten den Hunger dieser wirklichen Revolutionäre jedoch nicht stillen. Das Ausbleiben der Hilfe führte zu Protesten und letztlich 1994 zu einem Massenexodus, so wie jetzt wieder, da Hilfe aus Venezuela ausbleibt und die Pandemie Kuba neben dem fortbestehenden US-Wirtschaftsembargo in eine Dauerkrise gestürzt hat. Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die eigene Entwicklung mit der anderer Länder zu vergleichen, ist schwierig, zumindest wenn man sich auf das offizielle Material stützen muss. Die Regierung hat den allgemeinen Geschichtsunterricht einfach aus dem Curriculum gestrichen und angeordnet, dass nur noch die Geschichte Kubas in der offiziellen Version gelehrt wird. Sagt Amir Valle. Diese Zensur hat natürlich ihren Grund. Offensichtlich will die kubanische Regierung um jeden Preis verhindern, dass das Beispiel eines friedlichen Umsturzes ohne Tote Schule macht.
Burkhard Birke über die kubanische Lesart der Wende. Aus taiwanischer Sicht hat die Geschichte der Wende in der DDR eine attraktive und eine bedrohliche Seite. Das eine ist der Zusammenbruch eines autoritären Systems, das liest man mit Blick auf China natürlich gerne. Das andere ist die Vereinigungsperspektive. Das ist eher furchteinflößend, sie würde ja zu den Bedingungen Chinas stattfinden. David Demis.
Zwischen 1989 und 1990 brachen die kommunistischen Regime in Polen, Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern eines nach dem anderen zusammen. Der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 steht symbolisch für den Zerfall dieser Regime. Im Jahr 1991 zerbrach die Sowjetunion und eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten entstand an ihrer Stelle. Die Sowjetunion war damit Geschichte und die Ära des Kalten Krieges zu Ende. Nüchtern, fast schon lexikalisch, beschreibt ein taiwanisches Geschichtsbuch für die Oberstufe die geopolitische Lage 1989. Dabei gibt es in diesem Kapitel europäischer Geschichte einige Anknüpfungspunkte für taiwanische Leserinnen und Leser. Ein gespaltenes Land, jahrzehntelange Kämpfe um internationale Anerkennung, eine überwundene Diktatur. Wirklich Raum bekommt das alles nicht, wobei es traditionell im Geschichtsunterricht in Taiwan ohnehin vor allem um das Auswendiglernen von Daten und Fakten geht. Ein bisschen empathischer heißt es auf der gleichen Seite unter einem Foto vom Mauerfall. Im Jahr 1989 wurden die Grenzen an der Berliner Mauer geöffnet. Menschenmassen aus Ost-Berlin erklommen voller Begeisterung die Mauer. Ein Akt, der den Aufbruch in Richtung liberale Demokratie symbolisiert. Auf eigene Faust zerstörten die Menschen nach und nach die Mauer und brachten sie mit nichts als Muskelkraft zu Fall. Nicht wenige nahmen sogar Stücke der Mauer als Andenken mit nach Hause.
Unser Geschichtsunterricht behandelt die Berliner Mauer im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Ein wichtiger Aspekt dabei ist Taiwans Status quo, der eng mit der Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit und dem Kalten Krieg verknüpft ist.
Huang Huizhen ist Geschichtslehrerin an der renommierten Banqiao High School in New Taipei City. In Taiwan wirkten die Folgen des Kalten Krieges bis heute nach, sagt sie. Seit 73 Jahren wird die Insel unabhängig von China regiert. Diesen Status quo fordert Peking heute immer aggressiver heraus. Eine Vereinigung nach deutschem Vorbild ist für die meisten Taiwaner keine Option. Der 17-jährige Gymnasiast Huang Shengyan erklärt warum.
Voraussetzung für die deutsche Wiedervereinigung war doch, dass sich die Völker auf beiden Seiten einig waren, dass sie sich zu einem Land zusammenschließen wollten. Beide Seiten haben sich diesem Land gleichermaßen zugehörig gefühlt. Wenn sich Taiwan und China vereinigen sollten, dann müsste das unter ähnlichen Voraussetzungen geschehen. Und beide Seiten müssten dem zustimmen, dass man sich mit dem Land identifiziert und nicht dazu gezwungen wird, dem anderen beizutreten.
Lehrerin Huang hält ein solches Szenario für nicht realistisch. Eine friedliche Vereinigung der beiden Seiten sei heute noch unwahrscheinlicher als noch 1989.
Selbst wenn sich China demokratisieren würde, dann würden wir uns zwar für sie freuen, aber genauso wie die USA und Großbritannien befreundet sein können, heißt das ja nicht, dass sie sich vereinigen müssen.
Ihr Schüler Liu Taiyo ist trotzdem der Meinung, dass Taiwan Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung ziehen kann.
Deutschland hat eine dunkle Geschichte. Und auch in Taiwan gab es den weißen Terror. Wir arbeiten daran, unsere Vergangenheit aufzuarbeiten. In diesem Bereich können wir viel von Deutschlands Erfahrungen lernen, um Probleme anzugehen, die bis heute in Taiwan kontrovers sind und unsere Gesellschaft spalten.
Wer hat's erfunden? Die Schweizer sicher nicht. Die Deutschen mit ihren Montagsdemonstrationen, den Mauerspechten und den runden Tischen? Zumindest in Deutschland denken das viele. Das ärgert in Polen wiederum viele, denn sie sehen den polnischen Beitrag an der ganzen Geschichte nicht gewürdigt. Margarete Wohlan.
Meiner Meinung nach haben die Polen den ersten Schritt gemacht, um die kommunistische Herrschaft zu beenden, weil sie das immer schon wollten. Die Deutschen sind ihnen dann gefolgt, haben viel demonstriert und sich gegen die Regierung gestellt. Und dann kam der 9. November. Das war dann die Kulmination aller vorherigen Ereignisse, der Fall der Berliner Mauer.
Sagt Kuba, 17 Jahre alt. Er besucht das Lyzeum Ogólnokształcące in Zubice, vergleichbar mit der gymnasialen Oberstufe bei uns, und hat Grundkurs Geschichte belegt bei Paweł Słabenski.
Wenn es um den Fall der Berliner Mauer geht, schauen wir zuerst, wie war die Situation in Polen. Im zweiten Block schauen wir auf die anderen Länder im Ostblock, dann betrachten wir Europa und das am Beispiel Deutschland.
Eine Doppelseite im Geschichtsschulbuch. Sie zeigt ein vertrautes Bild. Massen von Menschen tanzen auf der Mauer und feiern, dass sie durchlässig geworden ist. Umschlossen, quasi gefrämt, wird das Foto von einer Zeitachse, die dokumentiert, welches Land wann zum Fall des Kommunismus in Europa beigetragen hat. Als erstes Land steht da Polen. Die Wahlen vom Februar 1989 leiteten demzufolge das Ende des Kommunismus ein und nicht die ach so berühmten Mauerstürmer, finden auch Patrick und Dominik.
In Polen gab es schon immer diesen Freiheitswillen. Das sieht man historisch an all den Aufständen bis hin zu dem Schlesischen 1919 bis 1921. Und so haben wir auch früher begonnen, uns gegen die sowjetische Besatzung zu wehren. Deshalb bin ich überzeugt, dass Polen die Entwicklung in den anderen Ländern auf jeden Fall beeinflusst hat. Die Polen spielten sozusagen die erste Geige.
Ja, osobiście uważam, że bez Polaków na pewno by mogło to trwać dłużej.
Ich glaube auch, dass ohne die Polen das Ganze viel länger gedauert hätte. Und es hätte auch sein können, dass die Mauer bis heute nicht gefallen wäre. Die Polen, muss man das sagen, haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Berliner Mauer gefallen ist und der Kommunismus de facto besiegt wurde.
Dass die Rolle Polens bei der Überwindung der Spaltung Europas und dem Ende des sozialistischen Lagers von der Welt nicht so richtig gewürdigt wird, ärgert viele Polen, auch Schüler aus Subice.
Ich finde es gut, dass es ein zentrales Ereignis gibt, das das Ende des Kommunismus symbolisiert. Nur wäre es schön, wenn jedes Land so etwas hätte. Ein Ereignis, wo es den eigenen Sieg über den Kommunismus feiern könnte. In Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter. Es ist gut, dass die Deutschen sowas haben, aber die anderen verdienen es auch.
Ich finde das nicht fair, denn das zeigt auch, dass die polnische Geschichte nicht gewürdigt wird. Der Fall der Berliner Mauer ist weltweit bekannt, unser Beitrag dazu nicht. Leider hat es bei uns in Polen nicht so ein symbolträchtiges Ereignis gegeben, wo man sieht, das ist das Ende. Wir haben zum Beispiel in Warschau den Kultur- und Wissenschaftspalast, ein Geschenk von Stalin. Dieses Symbol des Kommunismus wurde leider nicht zerstört.
Geschichtslehrer Paweł Sobenski hört seinen Schülern zu und will es am Ende so nicht stehen lassen.
Aber wenn jedes Land sein eigenes Symbol hätte, dann gäbe es vielleicht nicht das eine Sinnbild, das alle weltweit als solches anerkennen würden. Wir haben in Polen zum Beispiel das Datum der halbfreien Wahlen, den 6. Februar 1989. Das ist für uns der Tag, an dem wir den Sieg über den Kommunismus feiern. Aber der Fall der Berliner Mauer ist größer. Er zeigt, dass der Kommunismus weltweit besiegt wurde.
Damit endet unsere kleine historiografische Exkursion anlässlich des 9. Novembers.